Das Thema meiner Predigt heißt Gott im Anderen entdecken und die Salbung des Anderen ehren und wertschätzen. Es ist ein Thema, was mir seit den letzten Monaten ungeheuer im Herzen brennt und ich freue mich richtig auf das, was ich euch weitergeben möchte und ich hoffe, dass ich euch anstecken kann. Wir orientieren uns in diesem Jahr an dem Motto aus der Fülle Gottes Leben in eine Kultur der Königskindschaft Gottes hineinwachsen. Und wir sind schon einen gewissen Weg gegangen in unseren Predigten entlang diesem Motto. Und der nächste Abschnitt dieser Predigten betrifft unseren Umgang miteinander. Ich lese Markus 6, 1 bis 6a. Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends hat der Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus wird in seiner Heimat abgelehnt. Sie glaubten ihm nicht. Und deshalb konnte er fast keine Wunder tun. Sie ehrten ihn nicht. Und dieses Nicht-Ehren führte dazu, dass sie ihm nicht glaubten. Und das führte dazu, dass er zu Hause fast keine Wunder tun konnte. Erstaunlich, nicht wahr? Aber so ist es oft. Habt ihr das auch schon mal erfahren, dass es am schwierigsten ist, in der eigenen Familie als Christ wertgeschätzt zu werden? Wie schwierig es ist, in der eigenen Familie etwas von Gott weiterzugeben und Wunder zu erleben? Diejenigen, die uns gut kennen, kennen natürlich auch unsere Schwächen und Fehler. Und sie beurteilen uns oft anhand unserer Schwächen und Fehler und sehen nicht, was Gott in uns hineingelegt hat an Gaben, Begabung und Salbung und wozu er uns berufen hat. Das, was Gott in uns hineingelegt hat an Gaben und an Fähigkeiten und was er an Salbung auf uns gelegt hat, das ist heute mein Schwerpunkt. Sicher gilt auch das andere. Charakter und Gaben müssen immer zusammenkommen. Charakter und Salbung, Charakter und Begabtsein, eins ohne das andere geht es nicht. Stellen wir uns mal einen Zahnarzt vor, der einen wunderbaren Charakter hat. Er geht gut mit seiner Frau um, er geht gut mit seinen Kindern um. Er ist sehr freundlich und zuvorkommend. Man kriegt gleich einen Kaffee angeboten, wenn man in seine Praxis kommt. Aber er kann einfach keine Löcher bohren und keine Füllungen machen, sondern da rutscht ihm der Bohrer aus und so weiter. Und während es im Wartezimmer so ganz freundlich zugeht, hört man von innen die Schreie. Ich denke, da würden wir nicht mehr hingehen. Aber ein anderer Zahnarzt, der super Wurzelfüllungen macht und Kronen macht und so weiter und Implantate und wirklich der Fachmann seines Faches, aber der zum Beispiel dann seine Patienten anschreit oder seine Assistentinnen und seinen Patientinnen zu nahe kommt, die ihm ja da sozusagen auf diesem Zahnarztstuhl etwas ausgeliefert sind, zu dem würden wir auch nicht mehr gehen. Also Charakter und Begabung müssen zusammenkommen. Wenn wir mal Saul anschauen und David, welche Salbung möchtet ihr haben? Die von Saul oder die von David? David, ja, ich auch, David, nicht Saul. Aber wenn ihr mal schaut und nachlest, derselbe Bote Gottes hat dasselbe Öl über sie ausgeschüttet. Die hatten beide denselben Auftrag und es war derselbe Heilige Geist, der sie verändert hat. Und der sie auch, wenn ihr das seht nach dieser Salbung, die sie empfangen haben, es war von Gott her wirklich gleich. Was unterscheidet sie? Ihr Charakter. Saul hat mit seinem Charakter die Salbung, die Gott auf ihn gelegt hat, nicht ausleben können. Er hat durch seinen Charakter die Salbung kaputt gemacht. Ja, das geht. Das können wir. Im 1. Korintherbrief lesen wir viel über die Gaben des Geistes, besonders 1. Korinther 12 bis 14. 12 und 14 geht es um die Gaben und 13 geht es um die Liebe. In der Mitte ist die Liebe. Gaben und Charakter gehören zusammen. Liebe gehört zu den Gaben Gottes dazu, beziehungsweise wir können sie nicht im Gottes Sinne ausleben, wenn wir das nicht haben. Heute soll es aber um die Salbung gehen. Aber ich denke, das andere, dieses Wort über den Charakter war wichtig als kleine Zwischenbemerkung. Heute geht es um die Salbung. Ich lese einen weiteren Text, Lukas 4. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reicht man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augensicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es den Synagogendienern und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen auszulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet zu reden er war, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selber. Wenn du in Kapernaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia. Als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta in Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elia, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem die Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Jesus ist seiner Heimatstadt in seiner Synagoge. Er geht da jeden Samstag hin und er liest den Prophetentext, wie er es wahrscheinlich öfter getan hat. Und zunächst ist das gar kein Problem. Es war nämlich ganz normal, dass er das las. Sie haben auch zunächst Beifall gespendet. Sogar als er sagt, das Wort hat sich erfüllt. Wann kommt die Wut? Und wann wollen sie ihn in den Abhang hinunterstürzen und wann vertreiben sie ihn? Als er ihnen sagt, der Prophet gilt nichts in seiner Vaterstadt, in seiner Heimatstadt. Und als er sagt, das Volk Gottes kann nicht den Segen empfangen oder hat den Segen immer wieder verpasst. Das ist das, was wir zwischen den Zeilen lesen. Wie kommt es eigentlich, dass das Volk Gottes den Segen immer wieder verpasst hat? Es gab viele Witwen zur Zeit des Elia in Israel, aber keiner wurde geholfen, nur der einen aus Sarepta in Sidon im Ausland. Es gab viele Aussätzige zur Zeit des Elia in Ägypten, aber keiner wurde geheilt, nur der Naaman aus Syrien. Er hält ihnen vor, ihr habt den Segen Gottes, der er euch zugedacht war, verpasst. Und das macht sie wütend. Sie verpassen den Segen Gottes, weil sie auf das Menschliche sehen und nicht auf das, was Gott in sie hineingelegt hat. Sie kannten doch Jesus. Ja, das war der Zimmermannssohn. Josef und Maria und dann gibt es noch Brüder und dann gibt es noch Schwestern. Der ist unter uns aufgewachsen. Den kennen wir doch. Und jetzt stellt er sich da dar als jemand, der was Besonderes sein will? Es ist doch derselbe Jesus wie damals, oder? Ja und nein. Es ist derselbe wie damals, ja. Aber Gottes Geist ist inzwischen auf ihn gekommen und Gott hat ihn gesalbt. Er ist also nicht mehr derselbe. Das ist die Gefahr, wenn man jemanden zu gut kennt. Man kann vergessen, dass die übernatürliche Kraft Gottes auf dem Menschen ruht, weil man ihn ja so gut kennt und weil man seine und ihre Schwächen kennt. Und die Schwächen, die man kennt, halten uns davon ab, den Menschen so zu sehen, wie Gott ihn sieht und die Salbung zu sehen, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Zweite Könige 5 lesen wir die Geschichte von dem Naaman. Er ist verzweifelt, er ist aussätzig und er wendet sich an seinen König. Der kann ihm nicht helfen. Und dann hat er so eine kleine Magd. Er ist ja reich und hat so eine Dienstmagd, eine Kriegsgefangenen aus Israel. Und die sagt, bei uns gibt es einen Propheten. Er lässt sich ein Empfehlungsschreiben geben, geht dann zum König in Israel. Und der sagt, was willst du denn bei mir? Was habe ich denn damit zu tun? Und Elia bringt sich dann ins Spiel und er kommt zum Elia. Dort hätte er auch fast den Segen verpasst. Warum hätte er ihn fast verpasst? Weil er eine ganz bestimmte Erwartung hatte, wie Elia denn nun mit ihm umzugehen hätte. Er hätte sich gewünscht, dass Elia nun rauskommt, dass er vielleicht extra einen Tag für ihn reserviert, dass er mit ihm betet, dass er mit ihm spricht. Und er lässt ihn einfach ausrichten, tauch dich 7-mal im Jordan unter. Und Naaman ist total wütend. Es gibt nicht bessere Flüsse und saubere Flüsse in Syrien. Wieso soll ich mich in diesem dreckigen Jordan da untertauchen? Und überhaupt, das ist ja das Letzte. Es ist dann wieder ein kleiner Knecht, der ihn dazu bringt, ach komm, wenn der Prophet etwas Größeres von dir verlangt hätte, dann hättest du das doch sicher getan. Kannst du nicht das Kleine, probier's doch einfach aus. Gott sei Dank tut er es dann und taucht sich 7-mal unter und er wird geheilt. Ist auch sowas, wie wir den Segen Gottes verpassen können, indem wir bestimmte Erwartungen haben, wie Gott uns begegnen soll, wie Gott uns heilen soll, wie Gott etwas tun soll mit uns, wie ein anderer mit uns im Sinne Gottes umgehen soll. Und wenn das dann nicht tut und wenn das anders tut, ist es auch möglich, dass wir den Segen Gottes verpassen. Aber eben Naaman empfängt die Heilung, nachdem er sich gedemütigt hat und tut, was Elia von ihm verlangt, denn es ist tatsächlich eine Demütigung. Es waren viele Aussätzige in Israel, aber nur Naaman wird geheilt. Warum haben sie es verpasst? Weil sie die Heilung, die Salbung Elias nicht geehrt haben. Wir gewöhnen uns an Dinge, und wenn wir uns an Menschen gewöhnt haben, dann entdecken wir ihre Fehler und Schwächen, je länger wir sie kennen, und erwarten nicht mehr viel von ihnen und erwarten nicht unbedingt von ihnen, dass Gott durch sie spricht. Vielleicht waren da ja in Israel auch Nachbarn, die haben gesagt, na ja, der Elia, da höre ich ab und zu, wie der mit seiner Frau umgeht und wie er sich mit seinem Nachbarn streitet. Dann hat er noch so einen Hund, der kläfft so laut. Und wie soll das denn ein großer Mann Gottes sein? Das kann doch gar nicht sein. Wir kennen den doch. Und die aus Nazareth sagen, wir kennen doch den Jesus. Der ist bei uns aufgewachsen. Der hat uns immer verpetzt als Kind. Wenn wir mal was ausgefressen haben, der soll jetzt ein großer Mann Gottes sein? Was meint er denn, dass er sei, dass er auf einmal so redet, wie er jetzt redet? Sie entehren ihn, sie anerkennen ihn nicht und das führt dazu, dass er keine Wunder tun konnte. Aber Gott gebraucht ihn und auch an andere Menschen, auch unvollkommene Menschen, um Wunder zu tun. Wir müssen die Salbung auf dem anderen Menschen ehren, um Gewinn von dieser Salbung zu bekommen. Durch das Nicht-Ehren verpassen wir, was Gott uns durch den anderen Menschen schenken möchte. Woanders kann Jesus Wunder tun, woanders hören ihm die Menschen zu, woanders haben sie Gewinn von ihm. Wir können das in der Gemeinde auch erleben. Wir erleben das immer, wenn mal Gastprediger kommen. Und ich erlebe es umgekehrt, wenn ich woanders Gastpredigerin bin. Deshalb ist das manchmal ganz nett, auch mal woanders predigen zu dürfen, weil ich erlebe dann woanders, dass mir sozusagen wie aus der Hand gefressen wird. Und dass dann so positive Echos kommen, wow, das war so toll und das haben wir ja noch nie gehört und das ist überhaupt, was du da gesagt hast, ist einfach klasse. Und das erleben wir ja umgekehrt auch, wenn andere zu uns kommen, wow, das ist so gut und das haben wir noch nie gehört und so weiter. Und der Gemeindeleiter, egal aus welcher Gemeinde, wo, wie rum es jetzt geschieht, denkt, naja, das habe ich doch schon jahrelang gepredigt. Aber es muss wohl jemand anders sagen. Denn der Prophet gilt nichts im eigenen Vaterland. Tröstlich, aber auch schade, denn wir nehmen uns so viel dadurch. Wir lassen uns durch die Schwächen des anderen, die wir kennen, je länger wir jemanden kennen, abhalten, davon das Gutes zu empfangen. Das, was Gott auf diesen Menschen und diesen Menschen hineingelegt hat, den Gewinn verpassen wir, den uns Jesus schenken möchte durch den anderen. Matthäus 10, Vers 40 und 41, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frischen Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, das sage ich euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wir nehmen in einem Menschen, der Jesus gehört, Jesus auf, denn Jesus lebt im anderen. Wer einen Propheten als Propheten aufnimmt, bekommt den Lohn eines Propheten. Vermutlich wird er ein prophetisches Wort von ihm bekommen und eine Ermutigung. Wer ihn aber nicht als Propheten aufnimmt und ihn ablehnt und vielleicht sagt, was will der überhaupt, denkt er, der hört Gott besser als ich, der wird nichts von ihm bekommen. Der wird keinen Lohn von ihm bekommen. Er wird sich dann vielleicht stören an den Propheten, an den Schwächen des Propheten, die er natürlich auch hat. Und Gott kann ihn durch den anderen Menschen nicht segnen. Gott möchte uns beschenken durch den anderen, durch das, was er in den anderen hineingelegt hat. Und wenn wir ihn ablehnen wegen seiner Schwächen, bekommen wir nicht das, was Gott in ihn hineingelegt hat für uns. Und wir ehren Jesus auch nicht im anderen. Jesus lädt uns ein, den anderen zu ihn im anderen zu ehren und die Salbung zu ehren, die im anderen Menschen ist. Ich glaube, dass ganz viel Potenzial unter uns ist und dass Gott jedem von uns eine ganz bestimmte Salbung gegeben hat und etwas ganz Bestimmtes, womit er uns durch den anderen dienen möchte, durch jeden. Und wir bekommen das, was Gott in den anderen hineingelegt hat, nur indem wir den anderen ehren und indem wir Jesus in ihm ehren und indem wir uns auf Entdeckungsreise machen. Jesus, was möchtest du mir denn durch den anderen schenken? Was hast du in den anderen hineingelegt? Und wie möchtest du mich beschenken durch ihn? Ich glaube, dass das ganz viel Staunen nach sich zieht, ganz viel Freude und ganz viel Gutes miteinander. Das gilt übrigens für jeden Menschen, auch für die, die ihn noch nicht kennen, denn etwas von Jesus ist in jedem Menschen drin. Gott hat jeden Menschen geehrt, schon dadurch, dass er ihn wunderbar gemacht hat. Und er hat in jeden Menschen etwas hineingelegt von sich. Und wir können das entdecken im anderen. Wir müssen im anderen, der ihn noch nicht kennt, nicht suchen. Gibt es da irgendwas, was ihm fehlt, wo er dann vielleicht das Evangelium braucht oder so? Sondern wir können umgekehrt uns auf Entdeckungsreise machen und schauen, was hat Gott ihm geschenkt und in ihn hineingelegt für uns und das ehren. Können wir dann so miteinander umgehen, wie wir es oft tun, wenn wir Jesus im anderen entdecken und wenn wir wissen, dass Jesus im anderen lebt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können dann nicht mehr so negativ reden. Ich glaube, wir können dann nicht mehr aufeinander rumtrampeln, wie wir es manchmal tun, verbal. Ich glaube, wir können dann nicht mehr zum Beispiel zynisch sein oder sonst irgendetwas, sondern unser Umgang wird sich verändern. Wir werden uns auch nicht mehr über einen anderen stellen, sondern nehmen einen anderen in dem, was er uns zu geben hat. Denn jeder Mensch kann uns etwas geben. Auch wenn er Schwächen hat. Und das haben wir alle, auch wenn er jung ist. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen so, dass er sagt, wenn der hier der Philipp steht und predigt, ich gucke dich gerade mal an, hey, den kennen wir doch. Als der zu uns kam, da war der gerade 12. Ey Mann, da war der so ein Kind. Und jetzt stellt er sich hin und predigt. Was will der uns schon sagen? Den kennen wir doch. Ja, wir haben ihn schon erlebt, schon 18 Jahre. Kenne ich ihn jetzt? Ist er derselbe? Ja. Und auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil Gott hat ihn gesalbt. Gott hat etwas in ihn hineingelegt. Gott ist ihm begegnet. Gott hat ihm eine Berufung gegeben. Gott hat Gaben in ihn hineingelegt. Gott ist mit ihm einen Weg gegangen. Und deshalb begegne ich Jesus in ihm und er hat mir etwas zu geben, auch wenn er so viel jünger ist als ich. Und das gilt für jeden. Egal wie alt, egal wie jung, egal ob Mann oder Frau. Er lädt uns ein, Jesus im anderen zu sehen, seine Qualitäten zu sehen und nur dann profitieren wir von den Qualitäten. Wir werden demnächst eine Predigt hören über Neid. Neid ist so etwas, was uns daran hindert, etwas zu empfangen vom anderen. Wenn wir neidisch sind auf jemand anderen, weil er etwas mehr hat als wir, können wir nicht profitieren von dem, was er hat. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich jemanden entdecke, der mehr hat als ich und etwas hat, was ich vielleicht mir auch gerne wünsche, dass ich ab und zu dann zu jemandem gehe und sage, bete für mich. Das segne mich mit dem, was du hast und was ich nicht habe. Ich möchte etwas von dem und ich will nicht neidisch sein auf dich. Wir werden gewaltig profitieren voneinander, wenn wir entdecken, was Gott hineingelegt hat in den anderen. Unsere Vollmacht wird wachsen, denn durch die Anerkenntnis dessen, was Jesus in uns hineingelegt hat, wird dies wachsen, wird es im anderen wachsen, werden wir mehr Kraft haben, auch unsere schwachen Seiten verändern zu lassen, denn Wertschätzung setzt Energie frei, während Tadel Energie nimmt. Das Ganze hat auch noch eine Komponente, die uns selbst betrifft. Oft ehren wir auch unsere eigene Salbung nicht. Oft schauen wir auf unsere eigenen Fehler und Schwächen und nicht auf das, was Jesus in uns ist. Ich bin ja nur ein schwacher Mensch. Ich war ja nicht, weiß ich was, auf der Bibelschule. Ich habe ja nicht Theologie studiert. Ich habe ja so viele Fehler. Wie soll Gott mich denn gebrauchen können? Welche Ausrede benutzt du, um Gottes Salbung zu verhindern? In Apostelgeschichte 11, 6 werden die Jünger Christen genannt, zum ersten Mal. Was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Gesalbter. Ein Christus, ein kleiner Christus. Ein kleiner Gesalbter. Gottes Salbung ruht auf dir und auf mir. Lukas 4 gilt auch für mich und für euch. Lasst uns das jetzt mal sehen, Lukas 4, was da steht. Und ich bitte euch aufzustehen und lasst uns das doch mal gemeinsam für uns aussprechen als Bekenntnis. Der Geist des Herrn. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Amen. Das gilt mir, das gilt dir, das gilt euch. Er hat euch gesalbt. Ich möchte gerne noch beten um Vergebung und lade ein, sich einzuklinken, wo ihr die Salbung im anderen nicht geehrt habt. Und ich möchte darum bitten, dass wir die Salbung im anderen sehen und dass wir sie ehren können. Und ja, vielleicht können wir ja uns dann auf Entdeckungsreise machen, vielleicht auch in der folgenden Woche über unsere Hauskreismitglieder oder Teammitglieder oder Menschen in der Gemeinde, die uns gerade einfallen, beten mit dem Gebet, Herr, lass uns sehen, was du in sie hineingelegt hast, dass wir ehren können, wer du in ihnen bist. Dass wir sehen, was für eine Salbung auf ihnen liegt. Jesus, und wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns mehr an den Schwächen des anderen aufgehalten haben, als an dem, was du in ihn und in sie hineingelegt hast. Wo wir die Salbung im anderen verunehrt haben und wo wir deshalb auch nicht empfangen konnten, was du uns durch den anderen schenken wolltest. Wir bitten dich um Vergebung für Neid und Eifersucht. Wir bitten dich um Vergebung für schlechtes Reden. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns haben abhalten lassen von dem Guten und wo du uns nicht begegnen konntest durch den anderen, weil wir dich nicht wahrgenommen haben. Herr, öffne uns die Augen, dass wir deine Salbung sehen, dass wir sehen, wer du im anderen bist, dass wir sehen, was du in ihn hineingelegt hast, dass wir sehen, was da an Gaben schlummert und was da schlummert von dir. Und dass wir das herauskitzeln können, indem wir es ehren. Und ich danke dir für das riesige Potenzial, das du in unsere Gemeinde hineingelegt hast. Ich danke dir für das riesige Potenzial, das in jedem Menschen lebt. Auch schon in den Kindern. Lass es uns auch dort entdecken. Vater, ich bitte dich für die Eltern, dass sie das Potenzial in ihren Kindern sehen. Dass sie die Salbung in ihren Kindern entdecken. Dass sie entdecken, was du in sie hineingelegt hast an Potenzial. Vielleicht auch schon an Berufung. Dass sie das stärken können und unterstützen. Ich bitte dich, Herr, dass wir es lernen, einander zu ehren. Und wir ehren ja dich im anderen, wenn wir das tun. Wirke du an uns, Herr. Wirke mit deinem Heiligen Geist. Amen.